Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zusammen zum Podcast am 12. Januar. Ich bin Nora Wager und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Wir haben heute für euch zwei spannende Themen im Gepäck. Wir sprechen nämlich über das E-Rezept, das seit Anfang des Jahres Pflicht ist. Klappt das alles reibungslos? Wir reden gleich drüber. Außerdem hat ein Bauunternehmen, das in Castrop-Rauxel bei einem großen Baugebiet die Finger mit im Spiel hat, Insolvenz angemeldet. Was bedeutet das für die Familien, die da jetzt ihre Häuser haben oder noch bauen wollen? Das klären wir. Aber vorher gibt es, wie jede Woche, die Kurznachrichten. Eisig und glatt. In Castrop-Rauxel ist es im Moment kalt. Diese Woche war es sogar extrem kalt. Am Freitagmorgen gab es dann Glätte im gesamten Stadtgebiet. Der Rettungsdienst war am Morgen im Dauereinsatz. Für die nächsten Tage gibt es aber zumindest, was die Glätte angeht, gute Nachrichten. Es regnet zwar die ganze Zeit, aber es sind immerhin so 2 bis 3 Grad. Auch kein Traumwetter, aber immerhin weniger gefährlich. Ein Brief von der Stadt. Die Stadtverwaltung sucht nach neuen Wegen, die Menschen in Castrop-Rauxel zu erreichen. Unsere Stadt, die möchte nämlich bis 2040 klimaneutral sein. Und auf dem Weg, da sollen auch die Bürgerinnen und Bürger ihre Vorschläge und Wünsche äußern können. 500 zufällig ausgewählte Menschen erhalten deswegen bald Post mit einer Einladung zu einem Treffen. Es gibt 2 Treffen Anfang Februar, bei denen die Menschen dann diskutieren können und ihre eigenen Vorschläge mitbringen können. Man darf auch kommen, wenn man keinen Brief bekommen hat. Wer keine Zeit oder Lust für ein Treffen vor Ort hat, der kann seine Ideen auch online bei der Stadt einreichen. Leckerbock für Königsblau. Die Firma Leckerbock aus Castrop-Rauxel hat eine Partnerschaft mit dem FC Schalke 04 vereinbart. Erstmal für 3,5 Jahre. Leckerbock verkauft Wodka-Mischgetränke. Vielleicht habt ihr die Flaschen auch schon mal im Supermarkt gesehen. Da ist so eine Comic-Ziege mit einem witzigen Gesicht drauf. Leckerbock wird zukünftig auch Namensgeber einer Bar in der Veltins-Arena sein. Ich weiß nicht, wie das in eurem Freundes- und Bekanntenkreis aussieht oder in der Familie, aber im Moment ist gefühlt jeder krank. Auch hier in der Redaktion haben wir schon den ein oder anderen Ausfall gehabt. Es ist einfach wirklich eine schwere, schwere Krankheitssaison im Moment. Und für die Hausärzte ist das natürlich ziemlich anstrengend. Da kommt jetzt noch obendrauf, dass es seit Anfang 2024, also jetzt seit knapp 2 Wochen, das E-Rezept verpflichtend gibt. Ja, wie sieht die Situation in den Praxen in Castrop-Rauxel aus? Unsere Praktikantin Johanna Bechtold, die zum ersten Mal im Podcast ist,
Hallo.
Die hat sich mit dem Thema mal beschäftigt. Ja, wie sieht es denn bei den Hausärzten aus? Ist das E-Rezept eher eine Belastung oder nimmt denen das Arbeit ab?
Also den Hausärzten nimmt es eher Arbeit ab, beziehungsweise, also Herr Dr. Feller hat mir da ein bisschen was zu erzählt, mit dem habe ich telefoniert. Er hat zwar gesagt, es hake an einigen Stellen technisch noch etwas, aber er bietet es eben an und die Nachfrage ist vor allen Dingen sehr groß und das Interesse auch.
Erklär doch vielleicht für alle, die in den letzten Monaten nicht krank waren, nochmal, was ist genau das E-Rezept im Unterschied zu einem ganz normalen Rezept?
Ja, im Unterschied zum ganz normalen Rezept, wo man eben ein Blatt Papier bekommt, wo eben das Rezept mit dem Medikament draufsteht, ist das E-Rezept eben digital abrufbar. Und zwar bekommt man entweder, das hat mir Dr. Feller erzählt, das macht er so in seiner Praxis, eine SMS mit einem Link zu einem QR-Code. Und den QR-Code kann man dann eben entweder in der Apotheke vorzeigen oder auch direkt zur Apotheke hinschicken. Dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, das E-Rezept direkt auf die elektronische Krankenkassenkarte zu bekommen. Oder, und da wären wir trotzdem wieder beim Papier, man kann sich es auch ausdrucken lassen in der Arztpraxis.
Also den QR-Code dann einfach und dann läuft man mit dem ausgedruckten QR-Code zur Apotheke.
Genau, ja.
Ja gut, das klingt nicht so sinnvoll. Die anderen beiden Sachen, die sparen aber zumindest Papier. Und in den Arztpraxen wird das gut angenommen. Wie kommt das in den Apotheken an?
Also in den Apotheken läuft es soweit ganz rund. Ich war beim Herrn Klaus Ehrensberger auf Schwerin und er sagt, dass es da keine Probleme mit gab. Die meisten, er sagt 70% kommen mittlerweile damit und die meisten kommen eben mit der Krankenkassenkarte und da läuft es soweit sehr gut. Aber, jetzt kommt das große Aber, sieht nicht so viel Nutzen darin, weil er trotzdem viele Rezepte nochmal ausdrucken muss, Weil zum Beispiel, wenn das Medikament nicht vorrätig ist, dann muss er es ja bestellen und um zu wissen, was er bestellen muss, muss er das Rezept ausdrucken. Aber auf diesem Ausdruck erscheint wiederum nicht der Name von dem Patienten. Das heißt, der Kundenname muss von ihm dann handschriftlich noch draufgeschrieben werden und er hat trotzdem auch wieder viel Papierkram.
Ja, also so richtig rund ist das noch nicht, aber man könnte da ja noch weiterentwickeln.
Eben, das steckt ja auch noch in den Kinderschuhen und das ist gerade mal der Anfang. Von daher würde ich sagen, das wird in Zukunft wahrscheinlich alles noch etwas reibungsloser werden.
Wo wir gerade bei reibungslos sind, du hast dich ja noch mit einem zweiten Gesundheitsthema beschäftigt, und zwar der telefonischen Krankschreibung. Also früher musste man einfach zum Arzt gehen, der hat einen dann krank geschrieben, selbst wenn man nur irgendwie ein bisschen Schnupfen hatte und eigentlich klar war, der kann einem nicht so richtig weiterhelfen, außer mit vielleicht netten Worten und eben einer Krankschreibung. Und irgendwann während Corona kam dann die telefonische Krankschreibung, weil man nicht mehr wollte, dass die Leute in die Praxen gehen, sich gegenseitig anstecken. Und das hat man jetzt dauerhaft eingeführt. Du hast mit Ärzten hier aus Castrop-Rauxel gesprochen. Ja, wie finden die das, dass die Patienten jetzt alle anrufen können und nicht mehr vor Ort da sein müssen?
Die finden das super, weil ihre Praxen eben extrem überlaufen sind, gerade jetzt, wo es so viele Corona-Fälle und Erkältungsfälle wieder gibt. Und das erleichtert natürlich dann den Praxisalltag. Einige Ärzte haben gar keine Kapazitäten für so viele Krankschreibungen und dann ist es eben einfacher, das Ganze über Telefon abzuwickeln, genau, und sich darüber halt eben krankschreiben zu lassen.
Klingt auf den ersten Blick natürlich nach einer Win-Win-Situation. Die Hausärzte haben weniger Leute in den Praxen und die Leute, die nur einen Schnupfen haben, müssen sich jetzt nicht zum Arzt schleppen. Aber es gibt ja irgendwie das Risiko, dass jemand mit einem schweren Infekt dann am Telefon krankgeschrieben wird, aber eigentlich doch besser zum Arzt gegangen wäre. Wie sehen das die Ärzte hier?
Das Risiko existiert natürlich und um das zu umgehen, hat Herr Imam Zade, ein Hausarzt auf Schwerin, eben einen internen Fragebogen entwickelt, der das genau verhindern soll. Die Patienten rufen also bei ihm an, sprechen mit der Sprechstundenhilfe, die füllt diesen Fragebogen aus. Er bekommt eine Anruferliste, geht diese Liste durch und schaut sich an, ob das okay ist, also ob das nur eine einfache Erkältung dann wahrscheinlich ist durch diesen Fragebogen, und gibt dann die Krankschreibung oder ruft den Patienten dann auch nochmal an, um sicherzugehen, dass es eben wirklich nur eine leichte Erkältung ist und nicht mehr.
Die Hürde, mal eben beim Hausarzt anzurufen, ist natürlich nicht so hoch, wie da wirklich hinzugehen. Haben die Ärzte irgendwie gesagt, dass sie vielleicht ein bisschen Angst haben, dass es missbraucht wird, dass Leute sich jetzt einfach mal eben so am Telefon krankschreiben lassen, weil es ja viel einfacher?
Dazu hat Herrn Imanzada auch was gesagt. Er sagt, er schreibt halt wirklich nur die Patienten krank, die er selber kennt. Und er hat gesagt, dass er seine Patienten so gut kennt, dass er das gut einschätzen kann, dass es eben nicht missbraucht wird.
Sehr gut. Vielen Dank, Johanna. Ein spannendes Thema und hoffentlich bleiben unsere Hörerinnen und Hörer aber alle gesund. Die Firma Tecklenburg, die am Niederrhein sitzt, das ist eine Baufirma, die hat einen Insolvenzantrag gestellt. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum redet ihr da jetzt im Podcast drüber? Was hat das mit Castrop-Rauxel zu tun? Ja, die Antwort ist, die haben hier ein großes Bauprojekt in Castrop-Rauxel. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das für die Leute, die da ihr Haus bauen wollen oder ihr Haus schon halb fertig haben? Meine Kollegin Ronny von Wangenheim, die begleitet das Projekt quasi, seit es in den Kinderschuhen steckt. Ronny, was bedeutet das für die Leute jetzt?
Das steht noch nicht genau fest. Es ist ja ein Insolvenzantrag gestellt. Jetzt ist ein Insolvenzverwalter im Spiel. Der hat 3 Monate Zeit, um einen Plan zu entwickeln, wie das Ganze saniert werden soll. Das hat mir die Firma gesagt, mit der ich gesprochen habe. Die haben hier das Baugebiet Mariengärten. Das befindet sich in Merklinde an der Wittener Straße in Sichtweite der Marienkirche. Daher kommt wahrscheinlich auch der Name. Und dort sollen eigentlich 37 Häuser entstehen, Reihenhäuser und Doppelhaushälften, und auch ein großes Mehrfamilienhaus ist geplant, das dann direkt an der Wittener Straße, also der B235, stehen soll. Im Augenblick sind 2 Doppelhaushälften, also 4 Doppelhaushälften genau, und ein Reihenhauskomplex mit 4 Einheiten im Bau. Die sind auch zum größten Teil verkauft. Und ich habe mit einem der Käufer gesprochen, das ist Mario Djordic. Den kennt man hier in Castrop-Rauxel auch als Fußballer beim FC Castrop-Rauxel. Der ist einer der Hauskäufer zusammen mit seiner Frau Jessica, die habe ich auch beim Richtfest kennengelernt. Das war im Oktober im vergangenen Jahr. Da war alles noch gut gelaunt. Auch Hermann Tecklenburg selbst war vor Ort, scherzte mit der Stadtbaurätin Bettina Lenor und alles lief auch gut. Und das sagt auch Herr Djordic, weil nämlich der Bau tatsächlich sehr schnell hochgezogen wird. Und er geht davon aus, dass er im März einziehen kann. Im Laufe des März, bis Ende März, ist ihm das sogar vertraglich zugesichert. Insofern ist für diese ersten Hauskäufer, geht wahrscheinlich alles gut aus. Die Firma Tecklenburg hat auch betont, dass alle bestehenden Bauprojekte zu Ende geführt werden sollen. Es wird auch weiter gearbeitet, so hat man dort gesehen. Das läuft ganz gut. Die Frage ist, was passiert mit dem Baugebiet selbst?
Ja, Ronny, was passiert mit dem Baugebiet selbst? Also da, wo jetzt noch grüne Wiese ist, was passiert mit denen, die vielleicht sich mal ausgeguckt haben, da ein Haus sich zu kaufen?
Grüne Wiese ist da nicht mehr, da ist eigentlich ist schon Baustelle und mehr Lehm und Matsch im Augenblick. Ich beobachte das seit einiger Zeit, dass ich immer mal wieder auf der Homepage gucke, wie es mit den Verkäufen steht. Und man sieht einfach, dass für die ersten beiden Baugebiete sind eben die Häuser verkauft. Dann ist in der Vermarktung sind zwei weitere Baugebiete, die laut Homepage noch keine Käufer gefunden haben. Und die anderen Bauabschnitte, die würden ja dann erst später folgen und die sind wohl auch erst dann angedacht, dass man sie in die Vermarktung steckt, wenn weitere Häuser verkauft werden. Und da könnte ich ein Problem sehen, wie man es überall anders sieht, dass nämlich die Hauskäufer alle sehr, sehr vorsichtig sind. Das sind die gestiegenen Zinsen natürlich vor allem, aber auch die gestiegene Inflation, dass jeder sich eben genau überlegen muss, wie er sein Haus finanziert.
Ja, der Bauboom, der ist wirklich vorbei. Was meinst du? Du kennst dich ja so ein bisschen aus in der Immobilienbranche. Warum ist denn jetzt die Firma Tecklenburg pleite gegangen?
Das sind zum ersten Mal die allgemeinen Probleme, die natürlich dazu führen, die gestiegenen Zinsen, die höheren Investitionskosten, auch Lieferengpässe haben eine Zeit eine Rolle gespielt. Zum Verhängnis wurde der Firma wohl ein Großprojekt in Ratingen. Die Wallhöfe, das sind große Einheiten mit Einzelhandel und Wohnkomplexen drüber. Davon sind auch sehr viele schon vermietet oder beziehungsweise auch bezogen. Das Ganze wollte Tecklenburg aber bis Ende des Jahres 2023 verkaufen. Mir wurde gesagt, 65 Millionen Euro waren dafür ausgewiesen. Und da, so heißt es auch in einer Pressemitteilung von Tecklenburg, würden die Globalinvestoren zögern und seien eben auch verunsichert wegen der allgemeinen Lage. Insgesamt sagt das Unternehmen aber auch, das besteht immerhin schon seit 146 Jahren, dass sie gute Chancen sehen, eben weiterzumachen, dass sie sich neu strukturieren wollen und dann auch wieder weiter am Markt sein können und weiter ihre Bauprojekte verfolgen. Also vielleicht dann auch die Mariengärten weiter ausbauen, dass tatsächlich dann irgendwann mal viele, viele Häuser dort stehen, was ja auch ein Gewinn für den Stadtteil Merklinde wäre.
Ja, so ein Insolvenzantrag, der ist ja noch nicht direkt das Ende von allem, sondern erstmal nur so ein erster Schritt. Da kann man ja wieder rauskommen.
Genau. 3 Monate hat der Insolventverwalter Zeit, um einen Plan zu entwickeln. Und dann werden wir weitersehen und wir werden dann wieder nachfragen.
Jetzt gibt es in Castrop-Rauxel ja noch andere Baugebiete, die du auch so ein bisschen im Blick behältst. Ist das eine allgemeine Entwicklung, dass Sachen im Moment eher auf Eis gelegt werden, dass die Leute vorsichtig sind, zögern, dass Projekte vielleicht einfach erstmal nicht weitergemacht werden?
Ja, wir haben ja einige Baugebiete, die groß angekündigt wurden. Ich habe da jetzt keine genauen Zahlen, da werden wir auch weiter recherchieren. Aber man sieht halt, dass die Baugebiete zum Teil nicht weitergehen, dass erste Häuser gebaut wurden, dass dann aber die Vermarktung zögerlicher wird. Zum Beispiel das Bärenbruchviertel hat super angefangen, da gab es Warteschlangen, das war noch zu der Zeit, als man eben fast keine Zinsen zahlen musste. Und jetzt wird auch da gesagt, dass es eben schwieriger ist, für diese Häuser, die da gebaut werden, Käufer zu finden.
Wir beobachten die Lage weiter, weil zumindest der Wohnraum wird ja eigentlich gebraucht.
Genau, so ist es. Also vor allem Wohnungen werden gebraucht, nicht unbedingt immer Einfamilienhäuser oder Doppelhaushälften. Da wird sich zeigen, wie sich das im Laufe der nächsten Zeit oder Monate oder Jahre entwickeln wird.
Wir werden im Podcast auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal drüber sprechen. Vielen Dank, Ronny. In unserer Veranstaltungsecke wird es nochmal richtig weihnachtlich. Ja, auch wenn wir schon den 12. Januar haben. Am Samstag wird in der Europahalle nämlich nochmal so richtig weihnachtlich gefeiert. Die polnische Band Golek Orchestra tritt in der Europahalle auf und spielt Weihnachtslieder und Pastoralen. Es geht um 20 Uhr los, die Karten kosten zwischen 39 und 49 Euro. Und auch am Samstag gibt es ein Konzert von Wulli Wulschläger und Martin Herberg in der Wurstküche an der Hugostraße. Es geht um 19 Uhr los, im Vorverkauf kosten die Karten 15 Euro. Damit sind wir am Ende der Podcast-Folge für diese Woche. Wenn ihr noch nicht genug von Castrop-Rauxel habt, dann findet ihr online noch mehr spannende Themen. Und in den Shownotes, da findet ihr dann alle Sachen, über die wir heute gesprochen haben. Unser Podcast ist kostenlos, aber viele unserer Artikel, die sind es nicht. Die könnt ihr nur lesen, wenn ihr ein RN-Plus-Abo habt. Ihr habt schon eins? Super, damit unterstützt ihr nämlich auch den Podcast und ihr seid rund um die Uhr informiert. Eine Win-Win-Situation. Und wenn ihr noch keins habt, aber mal reinschauen wollt, dann könnt ihr ein Probeabo abschließen, das in den ersten 3 Monaten nur 3 Euro kostet. Mehr dazu findet ihr dann in den Shownotes. Mir bleibt nur noch, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Passt gut auf euch auf und versinkt mir bloß nicht im Regenwetter. Wir hören uns dann hier in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, Glück auf!